In der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, dazu gehöre ich als Regionalleiter, haben wir in diesem Jahr das Thema, wenn Gott ruft. Wir würden einfach nur das Arbeitstitel nehmen, ne, die Berufung. Aber was ist das eigentlich, wenn Gott ruft? Das habe ich mich schon auch als junger Kerl gefragt, jetzt habe ich gar keinen Präsenter. Das habt ihr für mich oder was? Besser, wenn ich einen hätte. Ist das möglich? Vergessen zu erwähnen. Bin ich ein bisschen flexibler. Dankeschön. Also, was ist das eigentlich, wenn Gott ruft? Ich habe dieses Bild mal da oben gewählt, so das Rufen aus dem Himmel. Was ist das eigentlich? Und die erste Assoziation, ich weiß nicht, was euch dann so beschäftigt, die erste Frage, bei manchen entsteht dann, die kriegen dann Gänsehaut und denken, oh, das bedeutet wieder Job und Aufgabe oder irgendeine Hetze. Als ich als junger Kerl mit 14 im Rahmen meiner Konfirmation beschlossen habe, ja, ich will mit Jesus leben. Also ich kannte das Ganze alles durchs Elternhaus, fromm und so, das kannte ich, CVM. Aber die bewusste Entscheidung, will ich mit Jesus leben, da hat der Pfarrer uns darauf angesprochen, gesagt, wenn ihr euch konfirmieren lasst, dann ist das nicht nur Zugriff oder Mitgliedschaft in der Kirche, sondern ist auch eine Entscheidung, Jesus zu folgen. Ja, dachte ich, okay, also das ist so etwas wie Gott ruft, ja? Und dann dachte ich, was ist denn die Antwort? Und dazu gehört ja dann normalerweise, oder würde man wissen, ja, dazu gehört, dass du dein ganzes Leben zur Verfügung stellst. Und ich dachte, ja, wenn ich dann eines Tages mal vor dem Thron Gottes stehe, vor dem Löwen von Juda, wird er denn dann zufrieden sein mit mir, wenn ich denn jetzt, wie habe ich denn zu antworten, damit ich dann eines Tages da vor Gott bestehen kann? Und dachte, okay, du musst dann ja, wenn du dein Leben Gott anvertraust, musst du alles machen, zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, das sind die drei großen Dinge, könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen. Das ist Partnerwahl, darf er da Einfluss drauf nehmen, Berufswahl und Standort auf dieser Erde, irgendwo. So, das waren zumindest meine drei Big Points in meinem Leben. Ich hatte nur Schiss, muss ich sagen, mit 14. Ich habe so gedacht, wenn ich das wirklich mache, das ist so ein bisschen wie du reichst einen kleinen Finger, dann ist die ganze Hand weg, ne, so. Meine Mutter war so und ich dachte, Gott ist bestimmt auch so. Lebst du mit der hässlichsten Frau im anstrengendsten Beruf am schlimmsten Ort dieser Welt. So, das war mein Bild von Gott mit 14. Ach, habt ihr das auch, ja? Kennt ihr das? Ja? Habt ihr das auch so erfüllt in eurem Leben? Oh, dann kommt zu mir, ich muss euch trösten. Also das war mein Bild. Also, was ist das, wenn Gott ruft? Ich habe mich mit 14 Jahren nicht getraut. Ich habe zwar gesagt, Jesus will mit dir leben und ich will auch immer schön gehorsam sein. Das habe ich beschlossen damals. Ich will ihm schön gehorsam sein. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, mich das zu trauen, zu sagen, du darfst auf diese drei Dinge in meinem Leben Zugriff haben. Und da, ich glaube, darüber muss ich zappen, ne? In die Richtung. Jetzt klappt es dann doch nicht. Also, nächste Folie. Was ist das, wenn Gott dich ruft? Ich habe gelesen, dass Martin Luther, von dem soll die Bezeichnung, dieser Begriff Beruf kommen. Der hat damals gesehen, was machen die Leute für Jobs? Die bauen Häuser, die müssen mauern, also wird das der Beruf des Maurers. Und wenn jemand kleine Brötchen backt, nee, wenn er backt oder so, dann ist das ein Bäcker. Ja? So, und aufgrund der Tätigkeit wird der Beruf und somit der Stand definiert. Ich bin froh, dass wir heutzutage diese Logik nicht weiterführen im normalen Alltag. Aber ich habe den Eindruck, beim Christsein ist dieser Stand noch da, dieses Denken. Nämlich zu glauben, aufgrund der Tätigkeit, die ich mache, entstünde dann meine Berufung, mein Beruf. Es geht aber nicht um den Beruf, mit dem wir Geld verdienen, sondern eben dieses Rufen Gottes. Was ist nämlich genau die Sache? Genau genommen geht es... machen wir eben noch eins... jetzt muss ich zurückgehen hier. Ich verrate schon zu viel. So, der Klassiker ist eigentlich, dass wir, wenn die Frage kommt, wozu sind wir berufen, würdet ihr vielleicht, wenn ganz viele sagen, wir sind berufen zum Dienen. Ja, das ist ganz naheliegend. Die schon Level weiter sind, die würden sagen, wir sind berufen zur Anbetung und zum Lob Gottes. Das ist dann ist man schon ein bisschen, den letzten 20 Jahren hat man ein bisschen aufgeholt, ne? Da hat man sich ein bisschen prägen lassen von der charismatischen Bewegung, da sind wir jetzt auch mittlerweile. Wir können uns vorstellen, dass wir sogar berufen sind zur Anbetung. Das ist alles schön und gut, nur dazu sehen wir das nicht in der Bibel. Das ist interessant. Also wir sehen irgendwie eine Tätigkeit und glauben, das ist unsere Berufung. Andersrum ist es eigentlich, wenn ihr da mal schaut, der Stand begründet die Aufgaben. Also es geht um den Stand, in dem ich bin. Nicht die Aufgabe bringt mich in einen Stand, sondern der Stand bringt mich in eine Aufgabe. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Ich bin Vater von Kindern. Diese Kinder haben nicht eine Aufgabe zu erfüllen, damit sie meine Kinder sind oder unsere Kinder, sondern ihr Stand ist es, Kinder zu sein. Und aufgrund des Kindseins ergeben sich daraus logische Konsequenzen. Und zwar mit Pflichten, aber auch mit Rechten. Und die Rechte und die Pflichten, die kommen eigentlich auch erst mit der Zeit, ja? Wenn sie in der Lage, peu à peu und nach dazu sich entwickeln, ja auch das leben zu können, wo sie überhaupt Verantwortung übernehmen könnten. Am Anfang sind sie einfach nur Kinder. Da liegen sie da auf dem Arm und heulen oder schlafen. Oder pupsen, ja, und stinkeln. Und dann musst du ihr die Windel sauber machen. Sie können oftmals nichts. Oder am Anfang können sie gar nichts gehen. Sie können auch noch nicht mal zurücklächeln. Ja? Auch wie viele verzweifelte Eltern und Großeltern habe ich schon gehört, die sagen, das Kind lächelt ja gar nicht, ja? Haben Angst, dass das kaputt ist oder so. Die können noch nicht mal lächeln am Anfang. Ist doch irre. Aber wisst ihr, der Stand, in dem das Menschlein ist, ist Kind zu sein. Und deswegen bin ich sowas von begeistert, dass Gott das Bild der Kindschaft in sein Wort gelegt hat. Das zieht sich von Anfang bis Ende, fast konsequent ab den ersten Kapiteln geht's fast los, die Gotteskindschaft, nämlich zu begreifen, wenn ich zu Christus gehöre, ist mein allererster Stand. Kind des Höchsten sein, Kind Gottes zu sein, das ist mein Stand. Und daraus ergeben sich dann die Konsequenzen, als Kind zu sein. Wir haben vorhin schon ein bisschen gehört von einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Das ist also nicht genau so passiert, die Geschichte, die Jesus erzählt, sondern es ist ein Gleichnis. Ich lese es nochmal, die Zeit nehmen wir uns gerade und gucken uns dazu auch mal ein paar nette Bilder an. Komm, Technik, ihr helft mir. Da ist es, okay. Also, es gab ein lecker Essen. Lukas 14, wer das später nochmal nachlesen möchte. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Alles war vorbereitet und er sandte seine Diener aus, dass die Gäste kommen könnten. Aber sie fingen an, Entschuldigung vorzubringen. Einer hatte gerade seinen Trecker gekauft, ein Feld gekauft. Und jetzt wollte er ihn begutachten und bat darum, sich entschuldigen zu lassen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Ochsen gekauft habe. So, heute sehen so 5 Ochsen aus. Und er wolle sich die angucken, ob die auch gut laufen. Ne? Manche mögen den Dieselgeruch auch und so wie ich den liebe, das muss man doch genießen. So, und dann sagt ein anderer, oh, da weiß ich nicht, was da passiert ist. Der sagt, ich habe geheiratet, ich darf nicht. Nee, so hat er es nicht gesagt, aber ich habe geheiratet, ich kann nicht kommen. Was auch immer da ist, hätte er seine Frau mitbringen können. Jedenfalls kommt er nicht zur Feier. Und der Diener kam zurück und berichtet dem Herrn, jeder hat eine Erklärung, warum er nicht kommen kann. Da wurde der Herr zornig, geh hinaus auf die Straßen, such dir Leute, Krüppel, Lahme und so weiter, Blinde, lade sie ein, die sonst keiner einlädt. Und als er zurückkam, sagt der Herr, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Und da sagt sein Herr, geh raus an die Landstraßen, raus auf die Stadt, in die Hecken und Zäune und jeder, bitte jeden, dass er doch irgendwie kommt, den du findest, das Haus soll voll werden. Denn keiner von denen, die ich ursprünglich eingeladen habe, werden nur das Geringste von dem bekommen, was ich ihn vorbereitet habe. So, ich kenne diesen Text immer nur als großes Mahnwort, mit großer Angst. Oh, hoffentlich wirst du dieses große Fest auch erreichen, wenn du nur lieb und gehorsam bist. Wisst ihr, was ich in Wirklichkeit in diesem Text sehe? Das ist der Stand. Der Stand der Gäste. Sie hatten einen Status. Sie waren in den Status berufen worden, Gäste sein zu dürfen. Und sie haben nicht kapiert, was für eine Ehre es wäre, zu diesem Fest zu kommen, sondern hatten Gründe, warum sie diesen Status nicht annehmen. Und die Verknüpfung, die ich heute Morgen euch mitgeben möchte, ist, dass wir, und das ist meine Beobachtung, weiß ich nicht mit wie viel Prozent, ein erschreckend großer Prozent an Christen sind sich gar nicht bewusst, in welchem Stand sie leben. Und was für ein Glück es ist, zum Beispiel Kind Gottes zu sein. Also dass unser Kopf, haben wir es hoffentlich schon kapiert, dann haben wir schon eine Menge kapiert. Aber das ist sogar unser Herz zutiefst erreicht. Dass wir sagen, wow, was für eine Ehre es ist. Wenn du mit Menschen zu tun bekommst, die
neidisch sind auf das, was ihr habt. Vielleicht kennt ihr das schon mal oder habt das ab und zu mal erlebt, dass Leute sagen, wenn ich das glauben könnte, was du glaubst, ich würde es so gerne, aber ich kann es nicht. Ich habe das mehrmals erlebt. Vor mir hat schon mal ein, das war ein Arzt, also ein Kerl, zu dem ich zumindest was Kompetenzen und so weiter angeht, aufschauen würde. Der kniete vor mir, das ist nicht übertrieben, der kniete vor mir und sagt, bitte Nils, gib mir das, was du und was meine Frau haben. Der saß regelmäßig bei mir im Gottesdienst, hörte die Predigt und er merkte, da ist etwas, hatte eine Sehnsucht und konnte es nicht erfassen. Ich kenne so viele Leute, mit denen ich über viele fromme Dinge geredet habe. Und sie können es nicht erfassen. Ihre Seele, ihr Geist begreift es nicht. Es ist, also wenn du Gotteskind geworden bist, dann wünsche ich dir, bete jeden Morgen, Jesus, lass mich kapieren, was für eine Ehre das ist. Dass ich diesen Status habe. Weil aus diesem Status heraus leben wir völlig anders. Nicht aufgrund einer Aufgabe, sondern weil wir einen Status haben, nämlich Kinder des lebendigen Gottes zu sein. Und diese Gäste haben... wussten nicht, ihren Status zu schätzen, ihn wertzuschätzen und zu wissen, boah, ich bin ein Gast dieses Mannes, mit lecker Braten. Nein, sie hatten gute Gründe, es nicht zu tun. Und ich habe euch einen Satz mal mitgebracht, der ist komplizierter als der Bibelvers darunter. Es ist so, Gotteskinder, die den Status ihrer Gotteskindschaft nicht auskosten, werden nicht die Chancen schmecken, und das meine ich jetzt wörtlich, also fast wörtlich, ja, sie werden die Chancen nicht schmecken, die ihnen Gott in Jesus Christus zur Verfügung stellt. Manche werden vielleicht an die Geschichte erinnert, die Jesus mal erzählt von dem verlorenen Sohn, beziehungsweise den beiden Brüdern. Ja. Der ältere Bruder, der scheinbar treu beim Vater blieb, war ja eine Bauerfamilie, ne, eine Farmerfamilie. Der große Bruder sagt, der ältere Bruder sagt, Vater, ich war immer treu, ich habe immer malocht für dich, ich wollte nichts. Ich war immer fleißig. Der Vater sagt, ja, wieso, du wolltest nichts. Du hast nicht kapiert, dass alles, was ich doch habe, ist doch auch deins. Du kannst nehmen. Und ich sehe, wie viele Christen, wie viele Gotteskinder mehr Christen sind als Gotteskinder. Also sie tragen den Namen der Familie des Herrn Jesus Christus. Sie tragen ihn und sie gehören auch zu der Familie, sie tragen den Namen, aber sie leben das nicht, weil sie nicht davon schöpfen, weil sie sich nicht auf das einlassen, was der Vater ihnen auch zur Verfügung stellt. Sie testen das nicht aus, sie probieren nicht die Dinge, die sie, wie wir von Mama oder Papa, Oma oder Opa als Kinder gelernt haben, wo sie sagen, die machen das so, mache ich auch so. Ich will ganz und gar das leben, was meine Familie mir vorlebt. Was mein Vater im Himmel mir vorlebt, was Jesus mir vorlebt, das will ich ganz und gar sein. Nicht, weil man das von mir fordert, sondern weil es mein Status ist. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, da habe ich dummes Zeug gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war, ist auch völlig unwichtig. Aber mein Vater sagte mal nach der Schule, irgendwie, da gab es strenge Worte, sagt der Nils, ist mir völlig egal, was die anderen machen. Aber du bist ein Langenberg. Und der Langenberg macht das nicht. Das sitzt bis heute und ich finde es klasse. Ich adaptiere es auf meine Gotteskindschaft. Ich versuche mich nicht an irgendwelche Regeln zu halten, weil sich das für einen Christen gehört, sondern ich halte mich daran, weil mein Papa im Himmel, das seine Werte sind. Weil ich mich danach sehne, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dass sie sagen, du bist ein Christ, das ist nicht schlecht. Ich sehne mich danach, dass Menschen, wenn sie an Gott denken, sagen, dieser Gott von diesen Christen kann nicht schlecht sein, weil ich diesen Christen kenne. Oder diese Christin. Wenn ich diesen Menschen erkenne oder diesen erlebe, dann könnte ich mir vorstellen, es könnte nicht ganz schlecht sein, diesem Gott zu folgen. Ganz viele wollen Gott nicht folgen, weil sie ihm nicht gehorsam sein wollen, weil sie es so anstrengend finden. Und sie sehen so angestrengte Christen, die Regeln einhalten. Ja? Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr versteht, wozu Kinder Gottes berufen sind, nämlich Kinder zu sein. Wenn Gott Menschen ruft, in die Nachfolge ruft er sie nicht in das Einhalten von Gesetzen und Regeln, sondern in Kindschaft. Kinder dürfen heulen und Gottes Kinder dürfen heulen und die dürfen auch mit Mama und Papa meckern. Ich gebe keinen Menschen auf der Welt, von dem ich so viel Mecker kriege wie von meinen eigenen Kindern. Ja? Und mit Gott ist es nicht viel anders. Ja, das ist das bittere Elend von Eltern, oder? Zum Glück sind es auch nur die Kinder und nicht irgendjemand anders, der so viel mit mir rummeckert. Ja, und Gott erträgt unser Gejammer und unser Geklage und er freut sich darüber, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich habe doch keinen anderen. Ich erinnere mich an meine Lütte, die wollte irgendwann ausbrechen, da war sie 4. muss ja Haustür abschließen und Garagentor auch noch von innen abschließen, damit sie nicht die Garage abhaut. Dann stand sie am Garagentor und rüttelte, weil sie dachte, das war ein guter Trick, da hau ich ab. Ich sag, wo willst du hin? Ich weiß auch nicht. Dann hat sie wieder umgedreht und mich in den Arm genommen und dann hatten wir wieder Frieden. Wisst ihr, das ist Kind sein. Den Vater im Himmel nicht immer zu kapieren, nicht immer zu verstehen. Und manchmal meckert auch Gott mit seinen Kindern und sagt, weißt du was, das ist nicht gut, was hier läuft. Aber zu wissen, nur weil Gott mit mir meckert, heißt es doch nicht, dass ich seine Liebe verloren habe. Wie auch immer das Meckern aussieht, das mache ich jetzt gar nicht auf das Thema, das ist viel zu kompliziert. Was ich euch sagen möchte, ist schon dieses alte Psalmwort 34. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich weiß nicht, ob ihr eine solche Familie hattet, wo ihr auch den Geschmack von zu Hause kennt. Manchmal ist es der Geruch, ne? Man riecht etwas und denkt, so roch's bei Oma im Haus. Entweder am Oma-Alt oder das Haus. Oder das Essen, ja? Ganz viele Leute erinnern sich an den bestimmten Geschmack, so hat nur der Vater oder nur die Mutter gekocht. Das kriegt auch kein anderer hin. Das ist dieses Schmecken, das Zuhause-Schmecken. Schon im Alten Testament schreibt der Psalmschreiber, ich wünsche euch, dass ihr schon Gott schmeckt, seine Freundlichkeit schmeckt, dass ihr nicht nur mit dem Kopf begreift, Gott ist gut zu mir, sondern dass ihr das schmeckt, euch daran erinnern, sagt, Mensch, so ist Gott in meinem Leben. Das macht ihn aus. Nicht immer ist alles high life und immer toll mit Jesus, vom Empfinden her. Aber immer gerade dann, wenn man weiß, wo soll ich denn sonst hingehen, dass ich weiß, das ist doch die einzige Hoffnung in meinem Leben. Und ich bin berufen worden, zu diesem Jesus zu gehören. Und das ist mein Antrieb, warum ich dieses oder jenes tue. Ich sehe eben auch, dass viele Christen diesen unseren Herrn Jesus, unseren Gott, nicht schmecken, nicht erleben, weil sie das nicht auskosten, weil sie nicht probieren und sagen, Jesus, wenn du mein Vorbild bist, wenn du Ideen hast in meinem Leben, dann will ich das einfach mal machen, einfach dir nacheifern. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich begeistert von dir bin, weil du mein Vorbild bist, weil ich es wert finde, von dir zu lernen. Man kann von so vielen Menschen lernen. Aber das Wichtigste ist mir mein Herr und Gott. Der sagt, Mensch, lern doch von mir. Schau auf mich. Wenn wir von Berufen reden, ich habe erwähnt, das ist das Jahresthema der EG. Wir haben so ein Monatsmagazin, das heißt Licht und Leben. Und unser Making-of könnt ihr mal bei egfd.de auch googeln, Licht und Leben. Könnt das Magazin auch runterladen als PDF und selber mal auch diese Bibelarbeit dazu lesen. Da werden ganz viele Dinge beschrieben, wozu wir alles berufen sein können. Wir gucken uns das mal an, nach und nach. Machen wir mal weiter und klicken einfach mal so durch. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, zur Herrlichkeit. Berufen zu Gottes Reich. Wenn ich nicht gut zappe, dann zappt ihr für mich weiter, ja? Berufen zur Freiheit, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wir sind berufen zum Siegespreis. Berufen zum heiligen Stand. Dann sind wir wieder beim Stand, ja? Wir sind berufen in einen heiligen Status. Dieser Status, Petrus beschreibt das mal. Königliche Priester, heiliges Volk, Volk seines Eigentums, ein auserwähltes Geschlecht. Also wir haben eine unfassbare, großartige Beschreibung über das, was es ausmacht, wenn Gott uns ruft. In welchen Stand wir da berufen sind. Dann kommen aber noch so zwei Sachen jetzt. Einen seht ihr schon, der steht allerdings auch in der Bibel. Wir sind berufen, unsere Feinde zu segnen. Und auf einmal ist das Berufensein nicht mehr ganz so nett, oder? Diese erste Viertelstunde, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon predige, die war noch nett wahrscheinlich. Oder sagen, oh, ein erbaulicher Gottesdienst heute. Wir sind gesegnet. Ja, wir sind Beschenkte. Ja, es gibt noch mehr Berufung. Feinde zu segnen, berufen, Böses und Leid zu erdulden. Gehört auch dazu. Ich will an diesen Punkten mal hängen bleiben. Auch bei diesen schweren Dingen, die zur Berufung gehören. Und zwar Aspekte dessen, dass wir Gottes Kinder sind. Wisst ihr was? Gottes Kinder, die ihre Feinde segnen, können das nicht, weil sie so tolle Leute sind, sondern weil sie sagen, ich selber bin von meinem Gott gesegnet worden, als ich noch sein Feind war. Paulus sagt das in meinem Römerbrief. Er hat sich schon für uns entschieden, schon vor 2000 Jahren, als ich noch gar nicht lebte. Und er war schon für mich gestorben und war damals vorgenommen, für mich zu sterben, bevor ich mit 4 oder 14 oder 24 oder 74 Jesus lieb gewonnen habe. War er schon für mich gestorben? Hat er mich schon gesegnet? Und wir können unsere Feinde segnen. Das heißt, statt wie alle Menschen auf dieser Welt sich überlegen, wie sie ihre Feinde schädigen oder wie sie sich rächen oder wie sie die Schuld auf andere schieben können, können Kinder Gottes Segen über ihre Feinde erbitten und sagen, bitte Jesus, dieser Mensch ist zum Kotzen und sein Verhalten ist zum Kotzen und ich kann es kaum ertragen, aber ich bitte dich, segne du ihn, ich kann ihn nicht segnen. Segne ihn. Mach Gutes aus seinem Leben. Wende dich diesem ätzenden Menschen zu. Das ist segnen, seine Feinde zu segnen. Nicht den Fluch über diesen Menschen zu erbitten, sondern dass Gott ihn segne. Wisst ihr was? Wenn wir das, ich sag's mal können, nenne ich es mal, in Anführungsstrichen, wenn wir das können, dann sind wir wirklich frei. Gottes Kinder sind wirklich frei. Sie haben keinen anderen Herrn mehr. Vorhin im Gebet, war das vorhin im Gebet? Erinnerst du das Gebet von der Adaption? Kinder, die das erlebt haben, das ist ein eigenes Thema, ob, wie sie das mit ihrer Seele macht, wenn man Pflegekind wird oder Adoptivkind wird, das ist ein eigenes Thema. Aber vom Prinzip her ist das so, dass ein Kind weiß, selbst wenn ich vorher andere Eltern hatte, aus einem anderen System kam, aber jetzt habe ich diese Eltern und das sind meine Eltern. Alles andere vorher hat kein Recht mehr auf mich. Oder Menschen, die migriert sind aus anderen Nationen und eine andere Staatsangehörigkeit annehmen. Sie waren vorher unter einer anderen Regierung, vielleicht einer schlimmen Regierung, sind extra geflohen nach Europa, weil sie hoffen, ich will unter eine Regierung, in der ich frei bin. Sie sind immer noch jetzt unter einer neuen Regierung. Wenn man nach Deutschland kommt, gibt es immer noch eine Regierung. Man ist nicht einfach nur frei. Aber doch würde man sagen, wow, in Deutschland will ich sein, in Europa möchte ich sein, denn hier bin ich frei unter einer neuen Regierung. Wisst ihr, Gottes Kinder, Gottes Kind zu sein, heißt wirklich frei zu sein, nämlich so frei zu sein, dass ich sogar meine Feinde segnen kann, dass ich Böses nicht nachtragen muss, dass ich nicht andere involvieren muss in die Bösartigkeit und es anderen erzähle, sondern sage, das kriege ich mit diesem Menschen oder mit Gott oder mit beidem schon gelöst. Gottes Kind sein heißt wirklich frei zu sein. So, jetzt wünscht ihr euch, die Predigt könnte zu Ende gehen. Aber jetzt kommt erst der zweite Teil. Von vieren. Nein, nur von zweien. So, der zweite Teil. Aber es wird euch gefallen. Ich habe nämlich heute richtig schöne Bilder. Ich habe einen Untertitel zu dieser Predigt. Vom Schrei der Wildgänse. Und ich habe diese Illustration gefunden, als ich mich mit diesen Wildgänsen beschäftigte. Ich finde es faszinierend, was wir von ihnen lernen können. Wildgänse und Christen, oder überhaupt Gänse und Christen, gibt es nette Parallelen, die werdet ihr heute kennenlernen. Also, wenn die Zeit der Wildgänse kommt, fängt es bald an, ne? Dann hört man die da oben schreien, dann formieren die sich und so weiter. Wenn die Wildgänse schreien, machen die zahmen Gänse das genauso. Das sind hier die anderen, die gibt es nämlich auch, da unten auf dem Boden. Meistens die auch mehr, wie ihr seht, ja? Sieht zumindest so aus. So. Wenn die zahmen Gänse, die Wildgänse hören, wenn dieselbe Zeit kommt, dann schreien die alle. Oben im Himmel, die schreien und unten auf dem Boden, die schreien auch. Und die flattern wie bekloppt. Ja? Es gibt nur einen Unterschied. Kennt ihr den Unterschied? Die einen sind frei und fliegen zu ihrem Ziel. Ja? Der Status von Wildgänsen ist, dass sie frei sind und auf ihr Ziel zu fliegen. Der Status von Gänsen ist, nicht auf dem Boden zu bleiben. Dafür wurden sie nicht geschaffen. Das haben wir Menschen draus gemacht, ja, die armen Schicksale. Das ist also ja nur ein Vergleich. Aber Gott hat Gänse gemacht, um ihr Ziel zu erreichen, da zu fliegen. Und das ist der Unterschied auch bei Christen. Es gibt wilde Christen und zahme Christen. Und die wilden Christen, die fliegen und die sind frei und die formieren sich und die suchen ihr Ziel. Und die tun sich zusammen. Und es gibt in manchen Gemeinden wilde Christen, wilde Gänse, die flattern und schreien und haben Ideen. Und dann gibt es diese erste Phase, und die ist klasse, die erste Phase ist klasse. Die ganzen zahmen Gänse flattern auch und sagen, haha, genial, Missionar kommt demnächst, können wir uns inspirieren lassen, alles toll bei dem, wenn ich nur so wäre wie der und so weiter, hätte, ja? Wir lassen uns dann inspirieren und begeistern. Irgendwann wird es aber anstrengend mit diesen wilden Gänsen oder den wilden Christen, oder? Und dann wendet sich das Blatt. Ihr kennt diese Begriffe hoffentlich nicht, aber ich habe sie schon in verschiedenen Gemeinden rumgehört. Ja? Verführer, anstrengend, von welchem Geist kommt denn das, was du da hast? Und Verräter, Fanatiker, ohne Sinn und Verstand, das sind alles Begriffe, da habe ich alle live mitbekommen. In den verschiedenen Gemeinden, wenn du in Gemeindeversammlung bist, kannst du Leute erleben, das denkst du gar nicht. Ja. Das ist spannend. Es sind dieselben Menschen, die berufen sind, die eine Berufung haben in Jesus, wo er sehr sagt, ich rufe dich in die Gotteskindschaft. Und die einen versuchen, die anderen mitzunehmen. Ich habe auch schon erlebt, wie wilde Christen, wilde Gänse zu Zahmen wurden. Die wurden so lange beschimpft. Ich habe hier noch ein Foto für euch. Ah, zahme Gänse fliegen nicht mit. Das macht der Unterschied hier. Da habe ich noch ein Foto, ja. Ein Geschimpf und Gezanke. Habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe Christen erlebt in Gemeindeversammlungen, die im Tränen haben den Gemeindeversammlung verlassen. Kennt ihr hoffentlich nicht, dann freut euch. Und dank Gott jedes Mal, wo ihr eine Gemeindeversammlung habt, wo ihr mit Freudentränen das Haus verlassen habt. Ich habe schon erlebt, dass wilde Christen, wilde Gänse mit ihrer Kreativität, mit ihren Ideen, mit ihrem Mut, mit ihrer Andersartigkeit geradezu ausgebremst worden sind. Es kann also passieren. Und ich finde es geradezu bitter. Ja, das überzappen wir mal so. Ich finde es geradezu bitter und finde es ein armseliges Leben, wenn wir nur bewundern, aber nicht danach streben, das, was uns wirklich als Gotteskinder ausmacht. Wir können uns so manche andere Christen angucken. Ihr könnt eure Jungscharleiter oder Gottesdienstleiter oder Ältesten oder was auch immer. Ihr könnt euch alle möglichen, irgendwelche Helden aus dem Internet, wo ihr denkt, oh, wie der predigt, wenn unser Prediger nur mal so predigen würden wie der und so weiter, dann wäre ich auch ein glücklicher und gesegneter Mensch und so weiter. Das ist bla, entschuldigt. Ich darf das ja sagen, ich komme ja nur einmal im Jahr oder so, ne? Das ist bla, das ist Blödsinn, das sind zahme Gänse, die immer fetter werden, immer fetter. Sitzen schön auf dem Boden und fressen und werden immer fetter. Und warten nur darauf, dass sie das bekommen, was sie wollen. Ja, das sind zahme Christen. Und es ist ein armseliges Christsein, es ist auch eine armselige Gotteskindschaft. Eigentlich nur darauf zu warten, dass man immer schön morgens ein Nutella auf den Tisch kriegt und nachher muss Mama und Papa alles wieder wegräumen und dann muss Mama und Papa noch das Zimmer aufräumen und Mama und Papa müssen auch sorgen, Mama und Papa müssen auch pünktlich sein, damit man zum Sport kommt. Wenn Mama und Papa nicht vergessen haben, wenn die auch noch vergessen haben, die Reitstiefel mitzunehmen und das Kind jetzt ohne Reitstiefel im Reitstall ist, dann ist Mama und Papa schuld, nicht das Kind. Oder? Ja, das ist Kindschaft. Und so ist Gott. Er sagt, wisst ihr was? Du bist auch nicht nur ein kleines Kind. Du kannst auch wachsen und reifen. Du kannst zu einem wilden, eigenständigen, verantwortungsvollen Christen werden, ein Gotteskind, das sagt, ja, ich eifere meinem Gott nach. So, Gänse, also geniale Sache. Ich hoffe, dass wir uns abgewöhnen, irgendwelche Ausreden uns einfallen zu lassen, wenn du merkst, Mensch, eigentlich hat Gott eine Idee für dich. Ich könnte eigentlich dein Geld, deine Zeit, deine Begabung, deinen Charakter könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. Ja, beziehungsweise nicht den, den du gerade hast, sondern die gute Seite davon. Die könnte ich gerade gut gebrauchen. Ja, dass du nicht Ausreden hast und sagst, nee, ich habe dafür keine Zeit oder keine Kraft oder keine Geduld oder was auch immer. Die Frage ist ja, willst du deiner Gotteskindschaft entsprechen? Willst du das? Du wirst gerufen und ist die Frage, wie willst du antworten? Ich habe mit 14 gesagt, ja, Jesus, gerne, ich halte mich auch Gesetze, aber nicht alles. So. Und so können Christen manchmal auch sein. Sie haben eine Berufung, den Status hier in der Geschichte, Gast zu sein, aber sie haben das nicht ausgekostet. Und manche Gotteskinder erleben keine Wunder mit Gott. Sie hören das Reden nicht in ihr Leben. Sie erleben auch keine Veränderung, weil sie keine Schuld erkennen. Ja? Also sie sagen nicht, nee, wenn der mich jetzt anspricht darauf, dass ich jetzt zu bockig war oder dass mein Tonfall nicht in Ordnung ist, dann bin ich sauer, dann komme ich halt nicht oder spende weniger oder dann kann ich ja meinen Job auch lassen. Ja? Statt zu sagen, wow, hier bemüht sich jemand mit mir in Frieden zu kommen, Dinge zu lösen, damit ich mich entwickeln kann, dass ich wachsen kann in meiner Persönlichkeit, damit ich noch brauchbarer werde als Kind Gottes. Dass ich noch mehr meinem Status entsprechen kann, damit Gott mit mir mehr anstellen kann. Muss schon sagen, ist schon cool, meine Kinder sich entwickeln zu sehen und mit denen immer mehr Dinge erleben zu können, weil sie immer älter werden. Mein Großer fängt jetzt gerade an mit seinem Motorradführerschein. Ich freue mich schon darauf, dass wir endlich zusammen Motorrad fahren können. Ja, das kann mit den Lütten noch nicht. Also es ist auch reizvoll. Es ist für Gott reizvoll, wenn seine Kinder nicht nur Babys bleiben, sondern dass Gott sagt, der Vater im Himmel sagt, weißt du was, mit dir kann ich was rocken. Mit dir bewege ich was. Und zwar mit dem, was dich aus, mit deinen Begabungen, mit deinen Interessen. Aber wir schaffen was in dieser Welt. Weil ich das in dich hineingelegt habe. So, kommen wir nochmal zu den Gänsen. Mahlzeit, oder? Also so will ich nicht landen. Das ist natürlich jetzt nur ein Bild. Ja? Es gibt eine andere Adaption oder eine andere Geschichte von Jesus, wo er auch mal sagt, am Ende, wer nicht dazugehört, da gibt es nachher Heulen und Zähneklappern. Da passt das ganz gut dazu. Ist aber ein anderer Text und den lege ich gerade nicht aus. Also mein Ideal ist nicht das, wisst ihr? Mein Ideal ist das. Das ist meine Idee für mein Leben und von der ich weiß, dass Gott das für uns sieht. Ich will euch noch an den Gänsen noch ein paar Beispiele geben, die auch helfen, das auf unser Leben mal zu übertragen. Diese Wildgänse schaffen am Tag, wenn die fliegen, schaffen die 600 bis 700 Kilometer zu fliegen, an einem Tag. Es gibt Menschen, die fahren so viele Kilometer an einem Tag und sind am Ende des Tages müde. Nur vom Autofahren, richtig? Kennen wir, ne? Die fliegen das. Wie schaffen die das? Die schaffen das, weil sie diese Formation bilden. Und die fliegen so ein bisschen, erstens so keilförmig und ein bisschen höher versetzt. Der hintere fliegt immer ein bisschen höher. Damit ist er in der Strömung des vorderen Tieres und kann damit 70% Energie einsparen. Das bedeutet allerdings auch, der vorne fliegt, der oder die Gans, die vorne fliegt, kriegt den meisten Winddruck ab. Oder eigentlich die kriegt 100% ab. Das heißt, sie sind nach 5 bis 10 Minuten sind die K.O. Und deswegen schreit vorne diese Gans, das können wir unten nicht so auseinanderhalten, aber Wissenschaftler haben das herausbekommen, vorne diese erste Gans, die schreit, nach 5 bis 10 Minuten schreit die und gibt Signale, wann die nicht mehr kann. Und dann darf sich vorne diese erste Gans, nach 5 bis 10 Minuten, lässt sie sich nach hinten fallen. Manchmal seht ihr in so einer Formation, dass ein Vogel so langsam nach hinten wandert, außen vorbei. Der war mal vorne. Ja, der konnte nicht mehr und darf sich zurückfallen lassen bis nach ganz hinten. Und dann braucht er nur noch 30% Krafteinsatz, um mitzukommen. Und vorne die beiden, ganz vorne, die einigen sich untereinander, wer geht es nach vorne in die Spitze und übernimmt für die nächste Zeit, muss die Hauptlast tragen. Der da weiß aber auch, der nimmt über diese Last nicht für immer und ewig, bis er ins Grab fällt, sondern bis er nicht mehr kann. Dann schreit er und dann ist wieder jemand bereit zu sagen, weißt du was, ich bin doch jetzt auch da. Und wenn du nach hinten gefallen bist, wanderst du so peu à peu à peu irgendwann wieder nach vorne, dass du wieder, wenn du wieder Energie hast, nach vorne kommst. Das ist nur eine Illustration, die uns aber deutlich macht, wie es auch als wilde Christen gelingen kann. Man darf auch mal müde sein und man darf an der Spitze sein, man darf aber auch mal müde sein und sagen, zum Glück habe ich Leute, die auch Verantwortung übernehmen. Ich bin hier nicht allein und ich bin nicht die Speerspitze bis ans Ziel, sondern ich übernehme einen Teil des Ganzen. Was noch dazu kommt ist, die hinten, die schreien nach vorne, um den Ersten, der vorne ist, zu motivieren. In Gemeinde ist es eher so, die schreien von hinten, weil der vorne zu lange predigt oder zu laut oder zu schnell oder der hat wieder nicht die Fenster zugemacht nach dem Gottesdienst oder der Jungscher war nicht gut genug besucht. Ja, das sind die Schreie von hinten, weil es nicht gut genug ist, weil man irgendeinen Grund hat zu meckern. Ja? Wildgänse schreien nicht von hinten, um zu meckern, sondern um dem vorne Kraft zu geben, wie auch immer die das machen, aber es ist wohl so. Und ich wünsche uns, dass wir Gemeinden sind, dass wir Gottes Kinder sind, die sich ermutigen und sagen, weißt du was, wir schaffen das. Oder du darfst jetzt auch mal müde sein oder du darfst auch mal dich jetzt verrissen haben im Ton. Wir gehören trotzdem zusammen und wir halten zusammen und das ist jetzt aus der Welt. Wir sind zusammen. Und es gibt noch was Interessantes. Gänse sind nie allein. Wenn eine Gans nicht mehr mitfliegen kann, weil sie entweder verletzt ist oder krank ist und nicht mehr mitfliegen kann, landet sie zum Boden, senkt sie sich ab und es fliegen immer zwei Gänse mit. Und die bleiben bei dieser Gans, bis sie wieder fit ist. Die füttern die, schützen sie vor Gefahren, schützen sie vor dem Wetter, bis diese Gans wieder fit ist und dann steigen die zu dritt wieder auf und suchen die nächste Formation oder machen ständig Wechsel. Ja? Ist natürlich anstrengender, dann nur noch zu dritt zu fliegen in der Formation, um ihr Ziel zu erreichen. Die lassen sich nicht allein. Oder die Gans stirbt, das kann auch sein. Sie bleiben, bis diese Gans entweder gesund ist oder stirbt. Und wenn diese Gans gestorben ist, klar, dann können sie nicht mehr helfen. Und dann steigen diese zwei, damit keiner allein ist, steigen die zusammen wieder auf und suchen die nächste Formation oder wechseln sich ab, um ihr Ziel zu erreichen. Ich könnte euch ganz viele Illustrationen, ganz viele Erfahrungen noch berichten, aber die Zeit rast uns davon, was wir alles mit Jesus erleben können. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr das allein heute wisst, dass das Grund genug ist, sich im Freundeskreis, im Hauskreis, in der Bibelstunde, am Telefon, bei einer Wanderung, einfach mal drüber zu unterhalten, was sind denn das für Sachen, wo du merkst, wo Gott dich mit deiner Gotteskindschaft möchte. Du bist schon Gotteskind, aber er sagt, jetzt Mach was da draus, schmecke das, erlebe Wunder. Du wirst aber nur Wunder erleben, wenn du was riskierst. Ich habe Geldwunder, Benzinwunder erlebt, aber das war darum, weil ich alles weggegeben hatte. Ich hatte nichts anderes mehr, musste Gott ein Wunder machen, damit es weitergeht. Aber wenn wir mit vollen Taschen, wenn wir alle gesund sind oder wenn wir gute Ärzte in Deutschland haben, dann brauchen wir manchmal keine Wunder. Dann müssen wir einfach mal zum Arzt gehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich erbitte Gott Genesung wegen Corona, geht aber nicht zum Arzt oder so, ja. Gott muss mich bewahren vor Corona, will aber keine Maske tragen oder so, ja. So, das ist Quatsch. Sondern wir können Gott erleben. Ich habe Beschimpfungen und Bekehrung erlebt auf Straßeneinsätzen. Aber ich hätte sie nicht erlebt, wenn ich keine Straßeneinsätze gemacht habe. Ich bin wirklich kein Draußenprediger. Hier drin ist immer gut, ja. Und Festzelte und so weiter. Kann ich gerne machen. Und trotzdem habe ich es gemacht und ich habe es ausprobiert und habe gemerkt, wie Gott mit beschimpft wurde, wie ich beschimpft wurde. Jemand hat mal nach mir getreten. Man hat mich schon zur Hölle gewünscht und so weiter mit meinem Jesus. Aber es sind auch Menschen auf der Straße zum Glauben gekommen. Und wenn wir solche Dinge hören, wenn ihr Dinge hört von anderen, wenn ihr hört, dass andere Geldwunder haben oder dass Kinder genesen, weil man über sie betet oder so in ihrer Verzweiflung, ihr werdet es nur erleben, wenn ihr euch ganz in eurer Gotteskindschaft einlasst und dann werdet ihr ihnen schmecken. Und es ist nicht immer nett und nicht immer leicht. Und Gott hat auch nicht versprochen, dass wir selig und leicht durchs Leben kommen und immer schön dicker und fetter werden. Sondern Wildgänse müssen auch fliegen. Und die haben ihr Ziel, ihre Formation. Und ob sie da unten, auf welche Weise die Wildgänse ihr Ziel erreichen, zeigt uns die Biografie, natürlich die Biologie auch, dass sie nicht alle dieses Ziel so erreichen. Wir werden als Gotteskinder unser Ziel erreichen, das Gott uns gestellt hat, nämlich zu sagen, ich freue mich darauf, dass du eines Tages, mein Kind, meine Sohn, meine Tochter, eines Tages wirst du bei mir im Himmel sein. Und auf dem Weg dahin, auf diesem Ziel, da werden wir eine Menge miteinander erleben. Gott segne euch. Ich bete. Lieber Jesus, ich danke dir für die Berufung durch dich, den lebendigen Gott, durch den Heiligen Geist. Ich freue mich darüber, dass du uns nicht berufen hast in irgendeinen Job, in irgendeine Aufgabe, in das Einhalten von Richtigkeiten und Geboten und Gesetzen, sondern dass du uns in den Status, einen heiligen Status gerufen hast, Kinder des lebendigen Gottes zu sein. Was für eine große Ehre. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel, das du diesem Mann erzählt hast, von denen, die ihren Status unterschätzt haben, die nicht begriffen haben, was es für eine Ehre ist, dazu zu gehören. Und ich bitte dich für uns, die wir das heute Morgen gehört haben, Jesus, lass unser Herz das zutiefst erfassen und danach leben wollen, uns danach ausstrecken. Ja, ich will Gottes Kindschaft ganz und gar genießen, ganz und gar annehmen und darin leben. Danke, dass du uns das anbietest, nicht nur einfach Christen zu sein, nicht nur einen Namen zu tragen, sondern diesen Status zu erfassen und diese auf dieser Welt, in diesem irdischen Leben schon voll auskosten zu können. Danke für deine Ermutigung und Herausforderung zugleich. Amen.